D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Ein Stück Lebensgefühl. Warum ist die Münchner Abendzeitung insolvent?
Ein Stück Produktdenke. Was müssten Zeitungen ändern, um zu überleben?
Ein Stück Cat-Content. Wer wird Gründungschefredakteur für BuzzFeed?
Ein Stück Propaganda. Wie berichten Medien in Moskau und Kiew?
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Lutz Kuckuck. Der ist Geschäftsführer der Radiozentrale, einer gemeinsamen Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Radios und der Privatsender. Er hat diese Woche freudestrahlend die neuen Hörerzahlen kommentiert. 4 von 5 Deutschen hören jeden Tag Radio. Die Reichweite ist gestiegen, besonders bei den jüngeren Hörern. Lutz Kuckuck sagt dazu, Zitat, egal auf welchem Device, ob unterwegs oder stationär, die Ohren sind frei. Ganz gleich, wie schnell sich die Welt verändert, Aufstehen, Alltagsroutinen und Arbeit fallen auch in digitalen Zeiten nicht weg.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn.
Ja, die Hörerzahlen. 2-mal im Jahr sorgen sie für Jubelmeldungen von vielen Sendern, weil sie sich wunderbar frei interpretieren lassen. Fallen die Zahlen, ist man eben weiter Marktführer. Sinkt die Quote, hat man eben bei der absoluten Hörerzahl gewonnen. Stinken die öffentlich-rechtlichen Popsender nicht gegen den Privatfunk an, dann können sie einfach die Zahlen aller Wellen zusammenrechnen. Es gibt nur Gewinner. Leider sind die Zahlen wichtig, weil sie ja über die Werbepreise entscheiden. Seit ich beim Radio bin, habe ich aber versucht, sie zu ignorieren, weil sie einfach schwierig zustande kommen. Die Hörerzahlen werden über Umfragen hochgerechnet und nicht technisch ermittelt. Da klappern Callcenter-Mitarbeiter per Zufallsgenerator Festnetzanschlüsse ab. Und damit sind schon einmal all die Hörer raus, die vor allem per Smartphone erreichbar sind. Und dann basiert das alles auch noch auf unserem Erinnerungsvermögen. Wenn mich jemand zur Marktforschung anruft, wie soll ich denn dann korrekt sagen, wann ich gestern welche Sender wie lange gehört habe, wenn ich mich nicht einmal mehr daran erinnern kann, was es gestern zum Mittagessen gab? Was gab's bei dir, Herr Pähler?
Keine Ahnung.
Siehst du?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das traurige Medienmagazin.
Die Auflagen sind gesunken, die Werbung ist weggebrochen, das Digitale ist nicht weit genug entwickelt und das Tafelsilber ist längst verscherbelt. Es ist eine schlimme Woche für eine der bekanntesten Zeitungen, für die Münchner Abendzeitung. Seit 2001 ist sie 70 Millionen Euro tief ins Minus gerutscht, obwohl die Verlegerfamilie Rücklagen aufgelöst hatte, ihr Gebäude an der Sendlinger Straße verkauft hatte, viele Millionen Euro aus privaten Mitteln reingesteckt hatte. Jetzt ist kein Geld mehr übrig.
Die Abendzeitung, die war ja lange Zeit ein doch besonderes Boulevard-Medium, weil sie sich zum Beispiel, ich sag mal, amtlichen Kulturteil geleistet hat. Das kann man sich im Boulevard heute ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und sie war immer auch ein Stück Lebensgefühl. Der WDR hat in den 70er Jahren sogar eine eigene Fernsehserie über die Abendzeitung gedreht. Eine Satire, da ging es um einen Klatschreporter und sein Leben in der Münchner Schickeria. Der eine oder andere mag sich daran erinnern. Kir Royal hieß diese Serie und die hat damals ja sogar den Grimme-Preis bekommen.
Jetzt ist die Lage für die Abendzeitung München hoffnungslos. Das ist das Wort, das ihr Verleger nutzt, Johannes Friedmann. Er hat der Süddeutschen Zeitung heute ein Interview gegeben und darin sagt er, die Gründe für die Insolvenz seien der übersättigte Zeitungsmarkt in München und ein außerordentlich nachteiliger Druckvertrag.
Aber liegt es wirklich daran? Darüber sprechen wir jetzt mit dem freien Journalisten Christian Jakobetz in München. Den kennt ihr schon hier aus unserem Medienmagazin. Christian hat als Redaktionsleiter für viele Tageszeitungen gearbeitet. Er bloggt heute für die Abendzeitung. Er kennt auch viele Kollegen dort recht gut und ist mit einigen von ihnen auch befreundet. Und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Christian.
Schönen guten Abend.
Übersättigter Zeitungsmarkt in München auf der einen Seite, außerordentlich nachteiliger Druckvertrag auf der anderen Seite. Was ist an diesen Gründen für die Insolvenz dran?
Also über den Druckvertrag kann ich nicht viel sagen, weil ich ihn nicht kenne. Da muss ich einfach dem Herrn Friedmann mal glauben. Aber tatsächlich ist das, wenn es denn so wäre, nur einer von sehr, sehr vielen Gründen, die jetzt zu diesem traurigen Ergebnis bei der Abendzeitung geführt haben. Tatsächlich spielt dieser Zeitungsmarkt in München eine sehr große Rolle. Wir haben in München 5 Tageszeitungen, davon alleine 3 Boulevardblätter. Das ist natürlich wahnsinnig eng. Und dann gibt es bei der Abendzeitung natürlich auch noch eine ganze Menge von hausgemachten Fehlern. Den Vorwurf kann man der AZ leider nicht ersparen.
Aber nochmal einmal ganz kurz, weil du sagst, es gibt 3 Boulevardzeitungen noch jedenfalls. Ist es dann nicht quasi fast normal, dass da eine übrig ist?
Ja, also man kann natürlich schon sagen, drei Boulevardzeitungen sind für eine Stadt wie München einfach zu viel. Wo soll die ganze Leserschaft herkommen? Aber man darf, glaube ich, die Abendzeitung in München, die hatte, ich habe das ja auch gerade in der Anmoderation gesagt, schon eine sehr spezielle Stellung. Natürlich war sie ein oder ist immer noch ein Boulevardblatt, aber eben mit sehr vielen Alleinstellungsmerkmalen, die die anderen nicht haben. Ihr habt ja das Feuilleton beispielsweise angesprochen. Die Abendzeitung hatte und hat immer noch sehr, sehr gute Kolumnisten, die nicht einfach nur Autoren sind, sondern die ja in München Institutionen sind. Also der Michael Gräter beispielsweise, der das Vorbild für den Baby Schimmerlos in Kier Royal gegeben hat. Der war sicherlich immer sehr, sehr viel mehr als nur ein Kolumnist in München. Also von dem her denke ich, die D-Radio Wissen war ein Hybrid und so etwas Besonderes, dass man sie jetzt nicht nur nach den Regeln des Boulevardmarktes messen kann.
Aber kann das nicht auch ein Problem sein, so ein Hybrid, der möglicherweise darüber hinaus noch eine Art Zickzack-Kurs geht? Sex and Crime hat noch eine Rolle gespielt, Feuilleton gegen Boulevardblatt. War möglicherweise auch das Konzept der Abendzeitung ein Problem?
Also das Konzept der Abendzeitung, dieses Hybride, dieses scheinbar Widersprüchliche, nämlich vorne meinetwegen auch mal Blut und Sperma zu haben und hinten ein ausgesprochen gut gemachtes Feuilleton, das hat ja über viele Jahre sehr gut funktioniert. Das hat allerdings nur funktioniert in München. Ich bin überzeugt davon, dass diese Form, wie es die Abendzeitung gemacht hat, weder in Köln noch in Berlin noch in Hamburg funktioniert hätte. Jetzt muss man sagen, diese Gesellschaft, wie sie die Abendzeitung ja so grandios abgebildet hat in München, die existiert ja in dieser Form auch nicht mehr. Also dieses bohemhafte München-Schwabing, wo man dann auch die Leute gesehen hat, die morgens mit der SZ und der AZ unterm Arm im Café saßen, das gibt's in dieser Form leider nicht mehr. Das hat die Abendzeitung dann irgendwann mal gemerkt und das hat auch zu dem von dir jetzt gerade angesprochenen Zickzackkurs geführt. Also der Abendzeitung ist erst so ein bisschen ihre Szene, ihr Publikum weggestorben und dann hat sie eigentlich 15 Jahre lang keine Antwort darauf gefunden, wie man damit jetzt umgehen kann.
Jetzt gab es ja aber doch vor, ich sag mal, ungefähr 6 Jahren doch einen gewissen Hoffnungsschimmer. Da hatte man sich ja einen großen Namen an Bord geholt. Arne Markowski, der wurde damals 2008 neuer Chefredakteur. Ein von vielen sehr geschätzter Kollege, der auch lange als Redakteur und in leitenden Positionen bei der SZ war. Warum konnte der das Ruder jetzt scheinbar doch nicht mehr rumreißen?
Ich glaube, das darf man nicht an Arno Markowski festmachen. Ich glaube, das hätte niemand mehr geschafft. Also ich denke, Arno Markowski und auch seine Truppe, die er da jetzt hatte, die haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber wenn man die Leser vorher so verloren hatte, wie es bei der AZ der Fall war, ich meine, die AZ war Münchens größte Tageszeitung mit über 300.000 Auflage. Als Markowski sie übernahm, lag sie irgendwo bei 135.000. Und diese ganzen Schulden, die dann aufgelaufen waren und die fehlende Möglichkeit noch zu investieren. Also ich glaube, dass Arno Markowski da in einem Himmelfahrtskommando war, das er gar nicht lösen konnte. Der hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Der hat der AZ wieder ein klares Profil gegeben. Also er hat die ganzen weltpolitischen Sachen rausgenommen, hat einen klaren Fokus gelegt auf München, auf Feuilleton und auf Sport. Aber ich glaube, du kannst einfach Fehler, die 15 Jahre lang gemacht worden sind, nicht im Hauruck-Verfahren in 4-5 Jahren wieder ausbügeln.
Wie schätzt du denn, ich sag mal, den Aspekt Digitalisierung ein? Da war ja auch doch hier zumindest im Nachhinein der Vorwurf, da hat die AZ lange Zeit, sag mal, gar nichts gemacht. Dann immerhin ein bisschen, aber ist das auch so ein wesentlicher Faktor, der einfach viel zu spät und dann auch nicht konsequent genug angegangen wurde?
Ja, in jedem Fall. Also die AZ hatte tatsächlich bis zum Jahr 2009 weder eine Webseite oder zumindest das, was man so nennen konnte, noch irgendwie eine Online-Redaktion, eine Online-Strategie oder was auch immer. Also die AZ fand de facto bis Jahr 2008 digital überhaupt nicht statt. Und als sie dann stattgefunden hat, war das im Ergebnis natürlich ein bisschen zu wenig. Auch das kann man den Leuten nicht zum Vorwurf machen. Die AZ musste ja im Jahr, ich weiß nicht mehr genau, 2009 oder 2010, die Hälfte der Redaktion entlassen. Und das, was übrig geblieben ist, die hatten riesengroße Probleme, überhaupt noch jeden Tag eine vernünftige Zeitung zu machen. Und dann kann das einfach nicht mehr funktionieren, dass man dann nebenbei noch ein ordentliches Online-Angebot und möglicherweise auch noch Mobilapplikationen und soziale Netzwerke betreut. Also zu dem Zeitpunkt, als die AZ anfing, sich digital zu engagieren, war es eigentlich schon zu spät.
Was mich immer so ein bisschen stört, dass viele Journalisten, wenn es um Insolvenzen geht, immer schreiben, die Unternehmen seien pleite. Das ist ja faktisch falsch. Also bei einer Insolvenz geht es ja erstmal weiter. Und der stellvertretende Chefredakteur der Abendzeitung, Georg Tanscheid, hat heute geschrieben, ich habe das hier, schreibt, wir geben nicht auf. Wir werden, obwohl die Abendzeitung ein Insolvenzverfahren beantragt hat, die Redaktion, die Anzeigenabteilung, der Vertrieb, alle anderen Teile des Verlags weiterarbeiten. Siehst du da keine Chance, dass die Abendzeitung wieder irgendwie auf die Beine kommt?
Also erstmal ist es natürlich richtig, eine Insolvenz oder die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens heißt nicht, das Unternehmen ist pleite. Es heißt auch nicht, das Erscheinen wird eingestellt oder in irgendeiner Weise reduziert. Das heißt, die Abendzeitung wird jetzt mindestens 3 Monate, so lange gehen Insolvenzgehälter, ganz regulär erscheinen. Und im Regelfall wird der Leser nichts davon merken, dass diese Zeitung im Insolvenzverfahren ist. Und natürlich hat Georg Tanscheid recht und auch die ganze AZ, wenn sie sagt, das ist noch nicht das endgültige Aus. Das heißt, es könnte also jederzeit jetzt ein Investor kommen und sagen, ich übernehme dieses Blatt. Ich würde es den Kollegen der AZ natürlich sehr herzlich wünschen. Ich sehe diesen Investor bloß momentan nicht. De facto, ich habe das ja vorhin auch schon gesagt, sind 70 Millionen Schulden aufgelaufen, hat die AZ alleine im letzten Jahr 10 Millionen Euro Miese gemacht. Und jemand, der sich das traut, das zu übernehmen, der braucht A, viel, viel, viel Geld und B, muss er sehr stark an die Marke der Abendzeitung glauben. Mhm. Ich kann mir also momentan in München, das kann man ja auch ganz offen sagen, eigentlich nur einen vorstellen, der das vielleicht machen könnte. Das wäre so ein bisschen wie das Frankfurter Modell. Das ist der Konkurrenzverleger Dr. Ippen, der in München die TZ herausgibt. Dem wird immer wieder mal nachgesagt, er sei an der Abendzeitung interessiert. Ob das stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Das wäre aus meiner Sicht der einzige Investor, der das im Kreuz hätte.
Mhm. Vielleicht gehen wir noch mal einmal etwas weg von dem ganz konkreten Fall, aber sozusagen doch aufgehängt daran. Der Verleger Johannes Friedmann hat nämlich in dem Interview gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt, Zitat, ich glaube, dass neben den Provinzmonopolisten nur noch die großen Zeitungen wie SZ und FAZ und wohl auch die Bild übrig bleiben. Christian, glaubst du oder siehst du Zeitungen, die eigentlich ähnlich absehbar wie die Abendzeitung am Abgrund stehen?
Also ich sehe jetzt natürlich keine Zeitung, die diese horrenden Verluste einfährt wie die Abendzeitung. Das war ja auch tatsächlich nichts wirklich Überraschendes. Man wusste, dass es der Abendzeitung sehr, sehr schlecht geht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Friedmann da nicht ganz Unrecht hat, ohne dass ich jetzt sagen könnte, die und die Zeitung wird die nächste sein. Die Situation, in der sich die Abendzeitung befindet, die ist ja bei allen Spezifika, die es gibt, ja, nicht so sonderlich untypisch. Also, dass die Auflagen schrumpfen, ist kein Phänomen der Abendzeitung alleine. Dass die Anzeigenumsätze wegbrechen, ist kein Phänomen, das die Abendzeitung exklusiv hat. Dass gerade ein jüngeres Publikum sich viel, viel eher digital informiert als mit der gedruckten Zeitung, auch das ist, glaube ich, jetzt nichts, was nur die Abendzeitung zu beklagen hat. Von dem her denke ich, dass wenn es jetzt nicht irgendwie doch noch gelingt, die Abendzeitung so quasi als letztes Menetekel zu sehen und zu sagen, wir werden unsere Häuser komplett umstrukturieren, dann werden wir in den nächsten Jahren noch einige Fälle Abendzeitung erleben.
Sagt Christian Jakobetz, der für die Abendzeitung München bloggt und viele Kollegen dort auch gut kennt, in Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
Und weil wir nicht nur ein trauriges, sondern auch ein konstruktives Medienmagazin sind, werden wir gleich noch ein bisschen beim toten Holz bleiben. Was eigentlich fehlt vielen Zeitungen, um heute überleben zu können?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien ist hier, das konstruktive Medienmagazin.
Die Abendzeitung München kann ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Das ist ja wieder ein trauriges Stück Zeitungssterben, das wir heute hier in der Sendung haben. Aber wir wissen ja auch, es ist nicht alles schlecht im Journalismus. Und deswegen lohnt sich, auch mal ein paar Blicke darauf zu werfen, wie man aus dieser Miserie rauskommen könnte.
Ja, was fehlt eigentlich vielen Zeitungen, um überleben zu können? Wir haben diese Frage heute schon im Netz gestellt. Julia Rieke von Stern.de zum Beispiel hat uns dann bei Twitter geschrieben, den Zeitungen fehlen vor allem Menschen, die noch Geld für Print ausgeben. Ja, aber wie kommen wir an diese Menschen? Was fehlt den Zeitungen genau dafür?
Ja, und eine weitere Frage, warum haben zum Beispiel Marken wie Starbucks im Netz mehr Publikum und Reichweite als zum Beispiel Medien wie die Süddeutsche Zeitung? Ich habe das gerade mal gecheckt. Starbucks Deutschland kommt zum Beispiel auf rund 600.000 Gefällt-mir-Klicks bei Facebook und die Süddeutsche Zeitung ja gerade mal auf ein Viertel, 150.000.
Darüber sprechen wir mit André Vatter. Er ist Social Media und Blogger in Hamburg, hat Hemd und Hoodie mitgegründet, eine Kommunikationsagentur. Und er hat zu genau diesen Fragen eine spannende Analyse gebloggt. Ist jetzt in was mit Medien. Guten Abend.
Schönen guten Abend zusammen.
Was fehlt denn den Zeitungen?
Wenn ich das jetzt so pauschal beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, jetzt zu telefonieren, weil ich jetzt auf meiner Yacht säße, irgendwo im Mittelmeer. Zunächst einmal auch von mir ein dickes Tut mir leid nach München. Da ist das letzte Wort ja offenbar wirklich noch nicht gesprochen. Also nochmal viel Glück. Was fehlt den Zeitungen? Also ich würde sagen, es gibt kein richtiges Allheilmittel oder so eine Art Superrezept. Es gibt aber bestimmte Punkte, die man doch verbessern kann. Ich habe am Wochenende einen Blogpost geschrieben, der setzt sich in erster Linie halt mit Produkten in der Wirtschaft auseinander. Aber das lässt sich eigentlich auch ganz gut übertragen auf die Medien, speziell halt auch auf die Zeitung.
Dann lass uns doch vielleicht mal die Punkte, die du da genau im Kopf hast, wenn du über Produkte sprichst, mal näher anschauen. Also wie wird eigentlich ein Produkt zu einem guten Produkt? Also zum Beispiel, wenn es ein Problem löst, sagst du. Was heißt das jetzt für übertragen auf Zeitungen?
Also ich habe insgesamt so drei Punkte identifiziert, die eigentlich ein gutes Produkt ausmachen. Nummer eins wäre, dass es einmal Probleme löst. Probleme löst heißt einfach nur, beantwortet Bedürfnisse der Zielgruppe. Dass es funktioniert, ja, also dass es einfach klappt und dass es reibungslos funktioniert und weil es ein Erlebnis ist. Also dieser Erlebnisfaktor wird immer wichtiger. Und bei den Zeitungen, die jetzt auf die Zeitung übertragen, können wir jetzt mal anfangen. Also was für Probleme löst es? Wir hatten früher das Problem der Informationsdefizite, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr. Also was wir momentan haben, ist ja mehr eine unübersichtliche Informationsflut. Und das Problem der Leser oder generell der Leute in der Demokratie besteht halt darin, Orientierung zu finden. Das heißt, es muss jemanden geben, der eine Einordnung vornimmt und vor allen Dingen das auch noch unter den Auflagen Aktualität und Zeitmangel dann erledigt.
Aber reicht das aus, um noch Zeitungen zu verkaufen? Weil im Netz bekomme ich das ja schon kostenlos. Dann müssen die Zeitungen sich ein neues Problem suchen, was sie lösen können, oder?
Genau, also das Problem ist, die Zeitungen nehmen vielleicht diese Aufgabe des Sondierens nicht ganz so wahr, wie sie es könnten. Also wenn ich mir jetzt Nachrichtenseiten angucke im Netz, ich will jetzt keine bestimmten nennen, weil die alle ziemlich ähnlich sind, ist ja doch immer ziemlich vollgestopft. Und das Motto ist immer, je mehr, desto besser. Ich verstehe es zum Beispiel nicht, was die Wirtschaft macht seit Jahren mit der Werbung. Also Werbung wird gezielt ausgeliefert heutzutage, sehr intelligent. Und wenn einige Hörer wüssten halt, was mit ihren Daten im Hintergrund passiert, auweia. Verlage und Medienhäuser wissen sehr, sehr viel über ihre Leser, aber trotzdem hat sich noch keiner so richtig an das Thema getraut, Customized Information, so in der Form, ne? Also personalisierte Nachrichten. Das ist alles immer sehr, sehr allgemein gehalten und nicht maßgeschneidert auf den einzelnen Nutzer. Das wäre heutzutage machbar. Ja? Also man könnte tatsächlich die Relevanz für den Einzelnen erhöhen.
Dann lass uns auch vielleicht nochmal auf den zweiten Punkt kommen. Okay. Ein Produkt muss funktionieren, sagst du. Also was würde das bedeuten bei einer Zeitung? Wann funktioniert eine Zeitung und wann nicht?
Meine funktioniert hier, man hört's.
Also okay, wenn man sie blättern kann, funktioniert sie, aber
Es gibt, also beim Funktionieren würde ich in erster Linie so zwei Hauptpunkte sehen. Und da geht es zum einen um die Darstellung. Das heißt, wie werden Informationen aufbereitet? Es geht immer mehr in die Richtung Zeitmangel. Und das heißt, je übersichtlicher, desto besser. Es boomen Infografiken und das vor allen Dingen aus dem Grund, weil ich mit einem Blick den Sachverhalt erfassen kann. Ja, das heißt, wenn ich einen Artikel lese, brauche ich ein paar Minuten, bei einer Infografik brauche ich ein paar Sekunden. Das heißt, früher oder später muss neben dem Journalisten dann auch ein Designer und Entwickler sitzen, der dementsprechend dann die News aufbereitet.
Ja, wenn Dennis jetzt aber zum Beispiel so scherzhaft durch eine Papierzeitung blättert, funktioniert Papier denn überhaupt noch?
Nein.
Ja.
Also sehe ich nicht. Also die Leser, die tatsächlich noch auf Papier setzen, die sterben halt langsam aus. Und das Medienverhalten, wenn man sich jetzt schon das Medienverhalten von, ich weiß nicht, von 12-Jährigen anguckt oder so, die tatsächlich nicht mehr mit einem Wählscheibentelefon umgehen können und so weiter. Also es wird nicht besser, sagen wir so.
Und viele sagen ja auch, man bräuchte irgendwie so ein Verkaufsmodell jetzt für Verlagsinhalte mit so Mini-Beträgen, die man ausgibt, wie das zum Beispiel iTunes macht für Musik.
Müssen wir Axel Springer fragen, da laufen ja halt die Experimente mit der Paywall. Erste Meldungen deuteten ja in die Richtung, dass es auch halbwegs erfolgreich ist, aber da würde ich mich auch nochmal überraschen lassen. Also die Frage ist, warum soll ich jetzt da die Nachricht kaufen? Das bedeutet meistens, die muss halt relevant und exklusiv sein. Und was ich bislang da bei Bild Plus sehe zum Beispiel, würde ich weder zur einen noch zur anderen in die Richtung einordnen.
Ist übrigens ein guter Trick bei Bild Plus, einfach nach der Überschrift, also nach den Fakten aus der Überschrift googeln, dann findet man es auch irgendwo kostenlos oft.
Wahrscheinlich gibt es dann wie auch immer man das dann über RSS oder so absaugt.
Dann lass uns noch auf den dritten Punkt zu sprechen kommen, und zwar den Erlebnischarakter, den ein Produkt haben sollte. Was machen die Zeitungen nicht richtig, was Starbucks richtig macht?
Ja, das ist schwer. Starbucks, habe ich einige Beispiele halt ins Feld geführt, die arbeiten sehr viel mit Neuromarketing und so. Also die Frage war, warum geben Leute 6 Euro wirklich für einen Kaffee aus, der auch bei einigen Blindtests, wie die Blindtests ergeben haben, wirklich identisch schmeckt. Also ist jetzt nichts Besonderes, der Kaffee, aber da muss halt ein bisschen mehr sein. Und bei Starbucks ist es so, dass die tatsächlich ihr Produkt und alles drumherum so justieren, dass es zum Erlebnis wird. Also ich habe das in einem Satz zusammengefasst, dass jeder, der zu Starbucks geht, praktisch sich eine Auszeit nimmt und mehr oder weniger in Urlaub geht. Bei Zeitungen ist das natürlich sehr schwer zu reproduzieren, aber auch da ist es möglich. Und da würde ich sagen, ist die Lösung Interaktion. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch mehr Interaktion zwischen Newsangebot und dem Leser ermöglichen. Dazu gehört aber dann auch, dass man ein bisschen nochmal so die fundamentalen journalistischen Grundsätze ein bisschen in Frage stellt, so was diese Objektivität angeht, dieses erzwungene Gesichtslose. Und News darf dann nicht länger als so abgeschlossenes Produkt irgendwie verstanden werden, sondern tatsächlich als etwas, was fließt und wo halt Leser entsprechend noch Ergänzungen vornehmen können.
Das ist ein guter Moment, noch jemanden dazu zu holen, nämlich Benjamin O'Daniel. Er arbeitet als freier Journalist in Köln, schreibt über den Medienwandel und die Digitalisierung, hat sich genauer die Zeitung angeguckt, die gerade Jahr für Jahr Rekordergebnisse einfährt, was ja eigentlich so gar nicht zum Trend passt. Die Zeit. Benjamin ist jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo.
Was macht die Zeit zu einem guten Produkt?
Ja, also was ich mir angeguckt habe, ist, dass sie ja relativ, dass die Zeit oder die Zeitverlagsgruppe sehr viele Probleme löst des Bildungsbürgertums, die jetzt erstmal nichts mit der Wochenzeitung an sich zu tun hat, ja, also die nichts mit der aktuellen Berichterstattung zu tun hat. Der Geschäftsführer Rainer Esser hat ja jetzt auch bei den diesjährigen Geschäftszahlen nicht, aber davor hat er es schon mal gesagt, wir sind ein Bildungshaus. Ja, sie sind kein Zeitungshaus mehr, sondern haben sich in gewisser Art neu erfunden. Und ich habe mich dann hab mir dann gefragt, ja, was für Probleme löst denn ein Bildungshaus? Und wenn man sich das anguckt, dann kümmert sich die Zeit eben sehr um ihr Bildungsbürgertum. Das ist ja der klassische Zeitleser, stammt ja aus dem Bildungsbürgertum und hat da ganz viele neue Online-Angebote entwickelt, die eigentlich eben mit einer normalen Zeitung nichts mehr zu tun haben, also nichts mehr mit einer aktuellen Zeitung. Zum Beispiel Nachhilfevermittlung machen sie oder machen Schülercampus. Oder machen Studiumsinteressenstest, ja, und so kann man eigentlich Stück für Stück durchgehen und dann sieht man, dass sie halt sehr viel Service und genau diese Orientierung bieten, ja, also Tools, um sich zu orientieren für ihre Leser. Also das ist eigentlich, um auf das einzugehen, was der André gerade eben gesagt hat.
Das heißt, André, im Grunde könnte jetzt eine Zeitung auch hingehen und anfangen, Probleme über die eigentliche Zeitung hinaus zu lösen.
Bei einer Wochenzeitung ist natürlich nochmal was anderes, weil die haben dann tatsächlich die Zeit, ja, genau ein wenig weiter auszuholen und die Hintergründe zu erläutern. Aber also ich sehe das auch so, dass zusätzliche Orientierungsangebote auf jeden Fall notwendig sind. Also wenn ich mir sehe, es gibt Live-Ticker, Barrikaden-Live-Ticker aus der Ukraine, vielleicht wissen die Leser überhaupt nicht, worum es konkret geht und so weiter. Und bei der Zeit werden solche Sachen halt nicht nur immer aufs tägliche Newsgeschäft bezogen, aber sowas wird halt unterfüttert. Ne? Und man wird halt mitgenommen als Leser und man versteht es eher, worum es geht.
Genau, wobei ich halt eben denke, dass man eben auch weg muss vom reinen Newsgeschäft. Ja, also wenn man sich eben das anguckt wie Schülercampus oder Nachhilfevermittlung, ja, dann verdienen die mittlerweile Geld mit, wahrscheinlich ist es Affiliate-Marketing, ja, oder sie machen Veranstaltungen für Studenten, also gehen quasi in das Konferenz- oder Veranstaltungsgeschäft rein und bauen sich halt viele neue Geschäftsmodelle auf oder viele neue Geschäftsfelder. Die haben ja auch eine Leiterin nur für neue Geschäftsfelder. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Also, dass man nicht mehr versucht, also natürlich muss man auch mit seinem Nachrichtenprodukt oder mit seinem Zeitungsprodukt Geld verdienen, aber dass sie eben auch neue Produkte oder neue Angebote aufbauen, die Probleme ihrer Leser lösen.
Hm. Würdest du denn sagen, dass man irgendwann sogar so weit gekommen ist, dass man die Zeitung als solche gar nicht mehr braucht?
Ja, oder dass man halt die Zeitung abonniert, weil sie einfach schon dazugehört. Ja, wenn ich irgendwie als 14-Jähriger, ich brauche einen Nachhilfelehrer und meine Eltern organisieren mir über die Zeit dann den Nachhilfelehrer, der ist super, dann mache ich noch einen Campus, dann suche ich mir über die Zeit, finde ich, zu meinem richtigen Studium. So, und dann gehört die Zeitung an sich einfach so zu meinem Lebensstil dazu, weil sie auch immer wieder sozusagen wiederkehrt. Ja? Und das ist dann eben vielleicht mehr, als wenn ich dann einfach nur sage, ja, was sind das für Nachrichten? Ach, die kriege ich eigentlich im Netz auch umsonst.
Wie würdest du denn die Reise jetzt für eine klassische Tageszeitung wie die Abendzeitung München angehen zum Beispiel?
Jetzt für eine Regionalzeitung. Also ne, das ist ja eben das Spannende. Ja? Also jeder Verlag muss sozusagen seinen eigenen Weg gehen. Mhm. Ja? Also die Zeit sagt eben, wir sind kein Zeitungshaus, sondern wir sind ein Bildungshaus. So. Das ist natürlich klar, dass es jetzt nicht alle Verlage machen können.
Das heißt, jeder sucht sich im Grunde so was man immer so USP. Du würdest das andere, ja, du würdest also, das USP nennen wahrscheinlich.
Zum Beispiel bei den Regionalzeitungen, wenn ich auf eine normale Webseite von einer Regionalzeitung gehe, dann sehe ich halt immer noch 80% überregionale Nachrichten. Das verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein. So, wenn ich überregionale Nachrichten lesen will, dann gehe ich auf Zeit.de, dann gehe ich auf Spiegel Online, dann gehe ich auf Tagesschau.de. So, dann kann ich noch 5 bis 10 andere Angebote aufzählen. Da gehe ich nicht zu einer Regionalzeitung.
Was glaubst du denn, wie viele und vielleicht auch, wenn du es sagen kannst, welche Verlage in Deutschland würden überhaupt einen solchen Wandel, wie ihn die Zeit möglicherweise schon eingeläutet hat, überhaupt packen können?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage.
Es gibt ja schon einige Experimente in der Branche. Also Springer positioniert sich als digitales Medienhaus. Burda setzt auf E-Commerce, Gona und Ja wuselt immer mehr in Communities. Also es wird ja schon sehr viel experimentiert. Ne?
Genau, da sieht man ja sehr schön jetzt die unterschiedlichen Ausrichtungen. Ja? Also Burda geht in E-Commerce rein, Axel Springer trennt sich von seinen Regionalzeitungen und fokussiert sich auf 1 bis 2 Dachmarken. So, und die Zeit dagegen zum Beispiel, die bleibt eine Verlagsgruppe. Ja, andere, ich finde das sehr spannend. So, und Axel Springer streicht den Verlag aus seinem Namen raus, ja, weil sie ja so digital sind. Die Zeit wird das bestimmt nicht machen, weil ihr Bildungsbürgertum, die nach Orientierung suchen, ja, in diesem riesigen Wald, ja, wie finde ich denn jetzt den richtigen Studiengang für mein Kind so? Da will ich doch, brauche ich doch quasi ein Premium-Produkt, das mir dabei hilft. Und da ist ein alter, guter Zeitungsverlag vielleicht genau der richtige Ansprechpartner.
Sagt Benjamin O'Daniel, freier Journalist, zusammen mit André Vatter, Social Medien und Blogger zur Zukunft der Zeitung in Was mit Medien.
So, und während die einen am Abgrund stehen, planen die anderen ihren Start. BuzzFeed sucht nach einem Gründungschef in Deutschland. Wir haben für diesen Job die Ausschreibung hier, werden gleich checken, was ihr mitbringen müsst, um die Zukunft des Journalismus bei BuzzFeed zu gestalten. Mit lustigen Katzenbildern. Juhu!
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin. Hm.
Das musst du anders sagen, Herr Pähler.
Warum?
Vielleicht mal so nach dem Motto, was mit Medien? 10 Gründe, warum wir ein Medienmagazin sind. Oder so, was mit Medien, das Medienmagazin und ihr werdet nicht glauben, was jetzt passiert.
Aber dann wären wir ja nicht hier bei D-Radio Wissen, sondern bei BuzzFeed.
Exakt. Wir sind jetzt bei BuzzFeed, also inhaltlich, thematisch. Für alle von euch, die BuzzFeed noch nicht kennen, es ist eine Website, 2006 gegründet, von einem Macher der Huffington Post in den USA. Und das Motto von BuzzFeed lautet, The Media Company for the Social Age.
Wow.
Und da geht es um Netzphänomene, aber auch so um ganz andere Themen. Also hab gerade mal geguckt, da finde ich zum Beispiel den Artikel 15 Moments of Inspiration. for when you hate your life. Also Lebensberatung ist es. Oder hier 11 Beauty Products you can make yourself using only 5 ingredients. Also Service. Oder hier disturbing photos of journalists in a cage during their trial in Egypt. Also Fotos von Journalisten, die während ihnen in Ägypten der Prozess gemacht wird, in einem Käfig sitzen müssen. Das ist Nachrichtenjournalismus, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So, und der Aufmacher ist heute das Referendum auf der Krim über den Anschluss an Russland.
Also man merkt schon, bei BuzzFeed ist alles doch außergewöhnlich aufbereitet. Oft in Listicles, also Artikeln in Listenform. Oft auch mit großen Bildern, unter denen dann ja nur 2-3 Zeilen zum Thema stehen. Und es geht natürlich oft auch um Katzenbilder, so wie sich das gehört im Netz. Und die Rubriken bei BuzzFeed, die heißen nicht etwa ganz klassisch, ich sag mal Politik, Wirtschaft, Panorama, Sport oder Kultur. Die Tags dort heißen LOL, Win, OMG, Cute or Fail.
Das kann man jetzt belächeln, ja.
Ja, kann man.
Aber BuzzFeed gelten, glaube ich, auch so ein paar ängstliche Blicke für diesen Mix aus Cat-Content und seriösem Journalismus, weil es eben vor seinem Deutschlandstaat steht auch. Weil man mit einer neuen Form von Werbung arbeitet und ja, bestimmt auch, weil manche Redaktionen so ein bisschen auf deren Stilmittel achten. Also mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ein paar Medien in Deutschland plötzlich so texten wie BuzzFeed. Hier, okay. Du darfst mal raten. Ich habe zwei Medien mitgebracht. Einmal die folgenden Überschriften. XYZ entlarvt 7 dreiste Lügen von Putin. Oder Poker um die Krim, die 9 wichtigsten Figuren. Oder hier Ukraine-Krise, 11 Fragen, die man sich nicht zu stellen traut. Welches Medium hat so getitelt?
Bild.
Ja, so. Und ich habe noch was hier, ein Tweet, der lautet: Uganda stellt Homosexualität unter Strafe und ihr glaubt nicht, was die Weltbank daraufhin gemacht hat. Welches Medium ist das?
Boah, auch die Bild.
Und jetzt, nein, und jetzt kommt's, die ZDF-Heute-Nachricht.
Nein.
So, das ist verrückt, oder?
Ja.
Aber ich finde eine echt spannende Herangehensweise. Und wie gesagt, BuzzFeed kommt nach Deutschland, gibt jetzt die Jobausschreibung für den Posten des Gründungschefredakteurs.
Spannend.
Das steht, genau, das steht drüber. You'll spend time learning at BuzzFeed in NYC, London, LA, and then come back to Berlin to make a uniquely German version of the site as part of the BuzzFeed Global Network.
Tja.
Könnte was für dich sein, oder?
Ja, da mag der eine oder andere draußen an den klassischen Empfangsgeräten jetzt lachen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt mal einfach auf die Jobbeschreibung gucke, ne, also klar, man wird erstmal in den ganzen Sachen trainiert, in den anderen BuzzFeed-Offices rund über den Globus verteilt. Und dann wird man natürlich perfekt vorbereitet eigentlich, um ja Artikel zu schreiben, zu editieren und eben Posts für BuzzFeed mit Fokus auf Deutschland zu produzieren, ja, auch in deutscher Sprache dann. Dazu gehört natürlich auch, sonst wäre es ja kein Chefredakteur, dass man eben auch ein kleines Team von Redakteuren und Autoren ja, managt und auch erstmal zusammenstellen muss. Man ist natürlich, wie sich das gehört, für BuzzFeed auch verantwortlich dafür, dass der Content auch auf andere Social-Media-Plattformen gelangt. Und eine wunderschöne Website muss man machen, sage ich jetzt mal so.
Und ich habe hier noch die Voraussetzungen so für diesen Job. Also 2 bis 3 Jahre Erfahrung im Schreiben für eine große Website oder andere Publikation. Fähigkeit muss bewiesen werden, widely shared posts zu machen. Also deine Sachen möglichst oft geteilt oder retweetet. Erfahrung mit Social Media gehört dazu. Verständnis des Social Webs, auch der Urheberrechtsdebatte und eine etablierte Social Media Präsenz. Das ist doch schon vorhanden bei dir.
Ja, etabliert kann ja auch, ist auch die kleine Kneipe um die Ecke, ne?
Aber das können ziemlich viele. Und eine Voraussetzung, man soll Photoshop bedienen können. Also ich glaube, da können sich wirklich einige bewerben.
Ich meine, das ist ja so eine Ausschreibung, die sieht man ja ständig an jeder Ecke, ne?
Ja, wir haben also die Verlinkung auf dieses Jobangebot auf deradiowissen.de, bewerbt euch. Und sobald die Gründungsredakteurin oder Gründungsredakteur für BuzzFeed in Deutschland feststeht, laden wir sie oder ihn mal ein, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann schreiben wir eine E-Mail, hängen ein Katzenbild an und schreiben dann einfach rein oben in den Betreff dieser E-Mail 10 Gründe, warum du bald in Was mit Medien zu Gast sein musst. Und du wirst nicht glauben, was dann live in der Sendung passieren wird.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Krisenmedienmagazin.
Wobei wir jetzt von einer Zeitungskrise zu einer politischen Krise kommen. Zur Situation auf der Krim in der Ukraine und in Russland. Auf der Halbinsel Krim, da herrscht zwar eine gespannte bis angespannte Ruhe. Es ist gleichzeitig aber doch schon, ich sag mal, ein Krieg im Gange. Und zwar ein Informationskrieg zwischen Medien aus der Ukraine und aus Russland.
Es gibt da dieses Video von Russia Today. Das ist zum YouTube-Hit geworden. Russia Today steht dem Kreml nahe. Ist ein staatlich finanzierter Sender. Und die US-Moderatorin Abby Martin hat dort live auf Sendung ihre Meinung gesagt.
Before we wrap up the show, I wanted to say something from my heart about the ongoing political crisis in Ukraine and Russia's military occupation of Crimea. Just because I work here for RT doesn't mean I don't have editorial independence. And I can't stress enough how strongly I am against any state intervention in a sovereign nation's affairs. What Russia did is wrong.
Also ganz klare Worte, was Russland hier getan hat, ist falsch. Sie darf übrigens weiter für den Sender arbeiten.
Anders ist das bei Liz Wall, noch eine Moderatorin bei Russia Today. Sie hat vor laufender Kamera gekündigt und hat gesagt, ich kann nicht für einen von der russischen Regierung finanzierten Sender arbeiten, der die Taten Putins beschönigt. Ich bin stolz, eine Amerikanerin zu sein und glaube daran, die Wahrheit zu verbreiten.
Aber was ist die Wahrheit? Es fällt wohl immer schwerer, das von der Ukraine aus wirklich unabhängig zu bewerten. Mitya Kolomietz arbeitet eigentlich als Techniker beim Aus- und Fortbildungsradio in München. Er ist jetzt gerade in der Ukraine, in der Hauptstadt Kiew und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wenn es um Medien in der Ukraine geht, über was für eine Medienlandschaft reden wir da eigentlich?
Ich würde in dem Fall das ukrainische Volk erstmal in zwei Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe holt sich die Informationen aus dem Internet raus und da sind es Bild- und Videomaterial, was dann den Tatsachen entsprechen. Die zweite Gruppe holt sich die Informationen aus dem Fernsehen. Und da sind auch zwei Teile. Der erste schaut ukrainisches Fernsehen, was die ganze Lage jetzt objektiv und realistisch beschreibt. Und der zweite Teil schaut russisches Fernsehen. Und die sind gar nicht daran schuld, die mögen die russische Sprache lieber, die schauen schon ihr ganzes Leben lang das russische Fernsehen und glauben einfach dem, was da berichtet wird, als ob man das von der eigenen Mutter hört. Und ja.
Du sprichst sehr viel über Fernsehsender, über Internet. Welche Rolle spielen zum Beispiel Zeitungen?
Zeitungen spielen im Moment eine sehr, sehr geringe Rolle. Die Informationen werden über das Internet und Fernsehen viel, viel schneller an die Leute gebracht.
Gibt es denn eigentlich überhaupt noch sowas wie eine unabhängige Berichterstattung in der Ukraine oder ist egal, ist in eine oder die andere Richtung sowieso irgendwie vorgefärbt?
Eine unabhängige Berichterstattung gibt es auf jeden Fall. Es sind erstmal private Sender, die mittlerweile alles ziemlich realistisch berichten und die staatlichen, jetzt nach dem Sturz von Präsident Janukowitsch, haben auch keinen Druck von der Regierung und die berichten jetzt auch unabhängig.
Und ich meine, zu so einem ausgewogenen Medienlandschaft gehört ja auch, dass man eigentlich von überall auf alle Medien zugreifen kann. Ist das denn in der gesamten Ukraine gewährleistet? Also kann ich beispielsweise überall alle Sender empfangen und habe ich flächendeckenden Internetzugang?
Leider nicht. Momentan ist zum Beispiel die Lage so, dass auf der Halbinsel Krim alle ukrainischen und unabhängigen Fernsehsender abgeschaltet wurden. Also da haben die Leute auf die Fernsehsender gar keinen Zugriff. Wenn sie Internetzugang haben, dann haben sie Glück, wenn sie das auch benutzen können und das machen, um sich auch Informationen über den Weg zu schaffen. Wenn nicht, dann haben sie wenige Chancen.
Sagt Mitya Kolomietz vom Aus- und Fortbildungsradio in München, zurzeit aber in Kiew zur Arbeit der Medien in Russland und in der Ukraine. Hier ist die Radio Wissen. Was mit Medien? Und mein lieber Herr Pähler.
Ja, mein lieber Herr Dennis.
Wir wären damit auch für heute durch.
Das ging ja ratzfatz.
Was nimmst du mit aus der Sendung?
Also ich nehme vor allen Dingen nochmal dieses Thema mit. Medien müssen mehr zu einer erlebnisorientierten Marke werden, die auch wirklich mir nützlich sind. So, müssen sich da aber ganz individuell ihren Weg suchen. Also das finde ich sehr spannend.
Ich nehme Durst aus der Sendung mit.
Ja?
Ja, ich habe heute den ganzen Tag nichts getrunken.
Oh ja, dann ran.
Wir hören uns Samstag wieder. Ab 10 Uhr in Endlich Samstag. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit. Einen schönen guten Abend euch.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.